Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der trommelt gerade für den Roman eines älteren Autorenkollegen. Ein Roman, der heftigst verrissen wurde bei seinem Erscheinen. Über diesen Roman und die Debatte darum werden wir gleich reden. Und ich verrate hier mal mit Absicht noch nicht, was für ein Buch das ist. Gestern hat das deutsche Pen-Zentrum den türkischen Schriftsteller und Journalisten Ahmet Altan zum Ehrenmitglied ernannt. Ahmet Altan wurde 2016 in der Türkei verhaftet. Ihm wird dort Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Anfang November wurde er unter Auflagen freigelassen, nach 3 Jahren im Gefängnis. Aber nur eine Woche später wurde er wieder verhaftet. Wir haben über die Auszeichnung für Ahmet Altan mit Ralf Nestmeier gesprochen. Er ist der Writers in Prison Beauftragte des deutschen PEN.
Wir hoffen uns sozusagen, da einen Fokus drauf gerichtet zu haben, dass das in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen wird. Und wir haben also heute auch schon zahlreiche Reaktionen gehabt. Dann weiß ich vom internationalen PEN, dass diese Woche noch ein Statement vom internationalen PEN herausgeht, wo auch alle nationalen PEN-Organisationen, also ca. 150 weltweit, aufgefordert werden, sich in dieser Sache weiter zu Wort zu melden. Also ich denke, viel mehr öffentlichen Fokus und Druck können wir als deutscher PEN, internationaler PEN, kaum aufbauen. Aber natürlich reicht unser Arm jetzt da nicht bis in die Spitze des Ministeriums. Man kann natürlich hoffen, da wahrgenommen zu werden. Leider hat sich bezüglich Ahmet Altan die Europäische Union mal zu Wort gemeldet und es kritisiert, als er wieder inhaftiert wurde. Von der Bundesregierung habe ich leider bis dato nichts dazu gelesen oder gehört.
Also Erwartungen an die Bundesregierung von Ralf Nestmeier vom Deutschen PEN. Die Schriftstellervereinigung hat Ahmet Altan gestern zum Ehrenmitglied ernannt. Der höchst erfolgreiche Autor Daniel Kehlmann, der hat gerade ein Vorwort geschrieben für den neu aufgelegten Roman eines Kollegen und er preist diesen Roman da sehr an, der sei luftig, lässig, elegant, so witzig und verspielt, wie es nur ein alter Meister entwerfen kann, der Zeit seines Lebens ein junger Autor geblieben ist. Soweit Daniel Kehlmann und dieser jung gebliebene alte Meister, das ist für ihn Günter Grass und der luftig verspielte Roman, das ist ein weiteres Feld. Das liest man jetzt doch sehr erstaunt, weil der Roman bei seinem Erscheinen vor 24 Jahren als Thesenroman behandelt wurde, also als Gegenteil von luftig und witzig. Der Großkritiker Marcel Reich-Ranitzky hat den Roman damals energischst verrissen. Hier im Studio ist jetzt unser Kritiker Helmut Böttiger. Sagen Sie uns doch erstmal, warum hat denn der Steilde Verlag diesen Roman jetzt überhaupt neu herausgebracht?
Ja, wir haben 30 Jahre Fall der Mauer und der Roman wurde ja damals konzipiert von Günter Grass Mitte der 90er Jahre als der Roman zur Einheit, zur frisch stattgefunden habenden Einheit. Und wie Sie schon gesagt haben, es kam nicht so richtig an damals der Roman und deswegen hat der Verlag jetzt gedacht, jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es mal, was für ein großer Roman zur Einheit das ist.
Großer Roman, sagt ja auch Daniel Kehlmann, beziehungsweise er sagt eben luftig, lässig, elegant, witzig, verspielt. Was halten Sie von dieser Einschätzung, auch vor dem Hintergrund, dass das Buch ja damals ganz, ganz, ganz anders wahrgenommen wurde?
Ja, das ist das Erstaunliche und Interessante. Wenn man diesen historischen Ballast weglässt, es sind ja jetzt ein paar Jahre verstrichen, und diese zeitgeschichtlichen Konnotationen Mitte der 90er Jahre weglässt und da drauf schaut, dann merkt man, das ist doch ein relativ lustiger Roman, der sehr slapstickartig funktioniert. Und Daniel Kehlmann schreibt da so naiv aus der Gegenwart heraus, schaut da einfach auf den Roman drauf und sagt, also von einem Thesenroman ist da nichts zu spüren. Und ehrlich gesagt, das stimmt auch. Das ist ein völlig überraschender Roman, wenn man im Kopf hat, wie der damals fertig gemacht worden ist.
Fertig gemacht, wie Sie sagen, wurde er unter anderem von Marcel Reich-Ranitzky, auch in anderen wichtigen Zeitungen wurde der Roman in Grund und Boden kritisiert 1995. Wie kam das eigentlich dazu und wie kam es zu diesem Skandal um das Buch?
Also das ist nur von den zeitgeschichtlichen Umständen her zu erklären, Anfang der 90er Jahre. Es gab da schon noch den Rausch der deutschen Einheit und Günter Grass war zu diesem Zeitpunkt schon ein Autor, der eigentlich überhaupt keine gute Presse hatte. Er hatte so das Image des sozialdemokratischen Oberlehrers, der immer Leitartikel zu allen politischen Ereignissen Stellung nimmt und es war immer erwartbar, was er sagt. Eine moralische, sozialdemokratische Position, auch mit so einem Anspruch vorgetragen, eine moralische Autorität zu sein. Und dieses Image von Günter Grass hat bestimmt etwas damit zu tun, wie Reich-Ranicki darauf reagiert hat, wie vor allem auch andere darauf reagiert haben. Man hat das Image von Günter Grass besprochen und den Roman gar nicht näher angeschaut. Das ist schon sehr merkwürdig. Also Reich-Ranicki, das ist eben sehr schlagend gewesen, war abgebildet auf dem Titelbild des Spiegel, des Magazins, als ein Kritiker, der ein Buch verreißt. Und zwar wortwörtlich, er hat das Buch von Günter Grass in der Hand und verreißt das. Und er sagt dann auch in seinem Spiegelartikel, Günter Grass muss belehrt werden. Und aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, dass eigentlich Marcel Reich-Ranicki viel mehr der Schulmeister und der Oberlehrer war, der so zeigefingerhaft auch seine Macht auskostet. Und das wirkt mehr wie der Machtgestus eines Kritikers, der einem Autor, an dem er sich immer gerieben hat, dem er mal zeigt, wo der Hammer hängt.
Und das Buch war damals tot danach, oder? Das ist nie wahrgenommen worden als das, was es Daniel Kehlmann jetzt, was Daniel Kehlmann jetzt sieht in dem Buch.
Ja, also auch mir ging es so, das Buch war verbrannt. Es gab nicht nur Reich-Ranicki, es gab auch Kritiker, die da im Kielwasser von Reich-Ranicki auch draufgeschlagen haben. Und ein weites Feld galt als missglückt, als Misserfolg. Man hat es im Ohr gehabt, das ist ein Thesenroman. Günter Grass stellt sich quer zu dem Zeitgeist. Er ist gegen die deutsche Einheit. Und es gibt einen Satz in dem Roman, der so geschichtliche Spiegel Kabinette aufzeigt, auch zur Reichsgründung 1871. Und die Hauptfigur sagt einmal, in Deutschland hat die Einheit immer die Demokratie versaut. Und das wollte man Anfang der 90er Jahre nicht hören. Und so erklärt sich, dass das Buch eigentlich aus der Zeit herausgefallen ist, nicht mehr wahrgenommen wurde und als schlecht gilt.
Jetzt haben wir ja heute eine ganz andere Diskussion über die Einheit, auch über die Probleme, die damals entstanden sind mit diesem Umbruch, auch mit der Art, wie die Einheit vollzogen wurde damals. Wenn man heute zurückschauen will auf diese Zeit, auf das Ende der DDR, auf die Probleme auch nach 1990, ist, wenn man lesen will etwas dazu, ist der Roman, dieser Roman dafür ein gutes Medium?
Also ich war tatsächlich überrascht. Das ist ein Roman, der seiner Zeit in gewisser Weise sogar voraus war. Da werden viele Dinge benannt, die man heute erst so richtig als Problem erkennt. Zum Beispiel das Walten der Treuhandanstalt und ein gewisser Untertanengeist der Deutschen, der sich durchzieht. Das ist vor allem ein literarischer Roman. Das ist überhaupt kein politischer Roman, der Thesen zur Einheit da aufstellt, sondern das Spiegelkabinett mit Theodor Fontane im 19. Jahrhundert und seinem Wiedergänger Fonti, einem Archivar in der DDR im 20. Jahrhundert. Das ist tatsächlich sehr elegant, sehr kunstvoll miteinander verschränkt, ineinander geblendet. Das ist ein literarischer Roman, der vor allem mit den Mitteln der Literatur arbeitet und gleichzeitig aufzeigt, der deutsche Bürger hat sich nur sehr selten gegen die Obrigkeit gestellt. Er hat sich eigentlich immer gefügt, egal in welchen Zeiten. Und das war eben auch noch 1989 der Fall. Und es ist ein sehr interessanter Zeitroman und gehört zum Besten, was zu diesem Thema geschrieben wurde.
Ein weites Feld, der Roman von Günter Grass, jetzt neu herausgekommen im Steidel Verlag mit Illustrationen von Günter Grass selbst und mit einem Vorwort von Daniel Kehlmann. Des besten Dank an Helmut Böttiger. Wir haben jetzt ein Kinderwunschdrama für Sie, ein Hörspiel über zwei oder eigentlich sogar drei Menschen, die ein Kind bekommen möchten. Zu den dreien gehört ein schwules Paar. Und wie die zu kämpfen haben mit ihrem Wunsch nach einem Kind, das erzählt das Hörspiel Kleiner Drei von Josef Ulbich. Andi Hörmann stellt es vor.
And everything goes back to the beginning.
Alles zurück auf Anfang. Mit dem dramaturgischen Kunstgriff der Umkehrung der Chronologie wird die Handlung rückwärts erzählt.
Fuck, 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 fuck! Moritz! Mach auf das Auto!
Das Hörspiel Kleiner Drei beginnt mit einer Kindesentführung und endet mit der Idee einer Leihmutterschaft für ein schwules Pärchen.
Ich könnte doch euer Kind bekommen.
Ja, genau.
Nee, ernsthaft?
Es ist die Geschichte der alleinstehenden Hebamme Rosa und ihren zwei besten Freunden Moritz und Kemal. Ein Produktdesigner und ein Sozialarbeiter, die in Berlin seit 6 Jahren als schwules Pärchen leben und sich sehnlichst ein Kind wünschen. Doch eine Adoption wird ihnen von den Behörden verwehrt. Rosa selbst hat auch einen Kinderwunsch, aber nur wechselnde Tinder-Bekanntschaften. Ihr fehlt ein passender Mann. Aus einer Prosecco-Laune heraus bietet sie an, ein Kind für sie zu bekommen.
Na, pass auf. Wenn wir es in einer Woche nicht bereuen, dann werden wir schwanger.
Was?
Ja. Okay?
Ja, Deal. Dann sollten wir anstoßen, oder?
Diese Szene ist das Ende des 90-minütigen Hörspiels Kleiner 3 und zugleich der Anfang der Geschichte.
Du hast es geschafft. Ja, es ist da.
Zwischen Kinderwunsch und Geburt entspinnt sich auf Spielfilmlänge ein psychologisch perfide erzähltes Sozialdrama um das kontroverse Thema Leihmutterschaft bei homosexuellen Paaren. Schon vor der Geburt tun sich unerwartete Fragen auf. Wie geht man mit unterschiedlichen Positionen zu Pränataldiagnostik, zu Erziehung um? Und dann schleichen sich bei der schwangeren Rosa Zweifel ein. Die Nerven der werdenden Väter Moritz und Kemal liegen blank.
Du kannst einfach keine Verantwortung übernehmen. Und du bist einfach noch nicht erwachsen genug für das Kind.
Ich wäre immerhin ein Vater, der Spaß macht, mit dem man albern kann, weil er keine Arbeit mit nach Hause bringt, überhaupt Zeit hat und seinen fucking Job nicht über die Familie stellt.
Der Hörspielregisseur und Drehbuchautor Josef Ulbig hat hier ein sehr überzeugendes, fast schon authentisch wirkendes Kinderwunschdrama inszeniert. Der Titel Kleiner 3 stammt aus dem Emoticon für ein Herz. Zusammengesetzt aus zwei mathematischen Symbolen ist es ein schönes Sinnbild für das Rationale und das Emotionale, das beim Thema Leihmutterschaft zusammenkommt.
Ich werde irgendwie immer ausgeschlossen. Und ich merke immer mehr, dass es weniger um mich und das Kind geht, sondern nur um das Kind.
Die Schauspielerin Eva Meckbach spricht die werdende Mutter Rosa eindringlich. Max Riemelt und Johannes Klausner als werdende Väter wirken dagegen etwas blass.
Darf ich deinen Bauch anfassen?
Ja, mach ruhig, ist ja eh noch nichts los.
Weißt du, Charlotte, ich bin deiner Mutter sehr dankbar. Sie ist die wunderbarste Person auf der Welt. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihr danken kann.
Er meint übrigens mich. Hast du das gehört?
Am Ende eines jeden Kapitels steht eine kurze Soundtrack-Sequenz des Stuttgarter Produzenten Brian Sayak alias Faker. Das gibt der Geschichte eine Art melancholische Euphorie. Passt perfekt zur erzählten Handlung selbst. So reißt die Musik immer wieder plötzlich ab. Ernüchternd. Ein sehr gutes Hörspiel.
Nämlich das Hörspiel Kleiner 3 von Josef Ulbig. 90 Minuten ist die Laufzeit. Das Hörspiel ist beim Label Lauscher Lounge erschienen und für 12 Euro zu haben. Helmut Kohl war der bekannteste Politiker der DDR. Das hat man schon gehört von Schülerinnen und Schülern, wenn sie gefragt wurden, was sie denn so wissen über die DDR. Nach den Feiern jetzt zum Mauerfall hat sich das vielleicht geändert, vielleicht aber auch nicht. Es könnte sich auf jeden Fall ändern mit den vielen neuen Büchern, die jetzt vom Ende der DDR erzählen und vom Durchbrechen der Mauer und vielleicht auch vom Ende der alten Bundesrepublik. Bücher speziell für junge Menschen. Und Kim Kindermann aus unserer Redaktion hat sich vertieft in diese Bücher, ist jetzt mit einem Stapel hier durch die Studiotür marschiert. Es ist ja etwas Neues, dass es so viele Bücher gibt zu diesen Themen. Warum war das früher eigentlich, was meinen Sie, warum war das früher anders?
Ich glaube, es gab vielleicht einfach gar nicht diesen Markt oder dieses Bedürfnis, weil man so dachte, naja, wir leben ja in diesem Land zusammen, wir können ja miteinander reden. Das tut aber keiner. Das zeigen diese Bücher einfach doch nochmal ziemlich genau, dass da wie so eine Sprachlosigkeit herrscht zwischen dem Osten und dem Westen. Die ist vielleicht geprägt von Ängsten, dass man dem anderen zu nahe treten will, dass man eben schon in der Frage eine Beleidigung steckt und so weiter. Also ich glaube, das steckt so ein bisschen dahinter. Ich finde, wir hier zum Beispiel im Deutschlandradio, wie wir früher hier sind, Deutschlandfunk mittlerweile, ist das ja auch so ein Fall. Wir haben ja zusammengearbeitet mit unseren Ostkollegen und die Frage, wie war das eigentlich, das war immer ganz, ganz schwierig, die miteinander zu stellen. Wir sitzen hier im RIAS, der ja sozusagen auch schon eine Aufgabe hatte, wie war das da als Journalistin oder Journalist zu arbeiten. Und ich glaube, das spiegelt sich eben auch im Kinder- und Jugendbuchmarkt wieder. Und ich bin jetzt total froh, dass angesichts dieses Jubiläums, das wir haben, dass sich das total geändert hat. Es gab zwar schon so einzelne Bücher, die mal erschienen sind, 2011 zum Beispiel das Buch von Grit Poppe, Weggesperrt heißt das. Es erzählt von einer 14-Jährigen, die in einen Jugendwerkhof eingesperrt wird, nachdem ihre Mutter einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Ganz beeindruckend. Ein anderes Buch, 2014 erschienen, Jenseits der blauen Grenze. Das muss ich wirklich sagen, das hat mir richtig Gänsehaut verursacht. Da geht es um die Flucht aus der DDR über die Ostsee. Da schwimmen die zwei Protagonisten 50 Kilometer. Das ist die reinste Hölle. Und in Rückblicken wird immer erzählt, was sie jetzt dazu angetrieben hat, diese Flucht anzutreten. Das ist wirklich große Erzählkunst. Aber es waren eben so vereinzelte Bücher jetzt im Kinder- und Jugendbuchmarktsektor. Und ich bin wirklich froh, dass sich das dramatisch geändert hat.
Und wenn es da jetzt so viele Bücher gibt, dann kommen die ja bestimmt aus sehr verschiedenen Richtungen des Erzählens, der Möglichkeiten bei Büchern. Welche haben Sie sich denn ausgesucht?
Also ich habe wirklich ganz weit geguckt. Ich habe Sachbücher jetzt hier mit dabei, ich habe Bilderbücher mit dabei, Jugendromane, Kriminalgeschichten, Kindheits-Alltagserinnerungen, alle sehr unterschiedlich in der Machart. Aber ich muss wirklich sagen, ich war begeistert, weil es sehr viel mit Fantasie dran gearbeitet wurde. Zum Beispiel Das Mauerschweinchen ist ein Buch. Da wird die Geschichte, das ist ein Buch, das ist ein Wendebuch im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man umdrehen. Von der einen Seite wird die Geschichte aus dem Westen erzählt von Nora, die sich eben ein Meerschweinchen wünscht, wie nichts anderes. Und auf der anderen Seite Aaron, der ganz tolle Fluginstrumente basteln kann. Und dann fliegt irgendwann eines Tages das Meerschweinchen vom Osten in den Westen. Und wie diese Geschichte sich verbindet, das fand ich wirklich ganz überzeugend. Tolles Bilderbuch ist mit dem Ballon in die Freiheit, toll gezeichnet. Oder ganz spannend, ein Buch Todesstreifen, wo auch nochmal über die Flucht geredet wird. Insgesamt ist mir aufgefallen, wird doch immer mehr über die DDR geredet. Ist ein bisschen so, also sage ich jetzt mal, als hätte die BRD gar nicht existiert. Also der Bedarf über Informationen, wie war die DDR, scheint größer zu sein. Nach dem Motto, ist ein bisschen doch, kennt doch jeder, jetzt leben ja alle in der BRD. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem vielleicht, dass wir insgesamt haben, dass sich ja in diesem Ossi- und Wessi-Gefühl immer noch widerspiegelt, dass über den Osten müssen wir jetzt noch mal ernsthaft reden, über den Westen nicht. Und vielleicht ist das eigentlich ein Problem. Es wäre eigentlich schön, mal über beides genau gleichberechtigt zu reden und zu sagen, was war denn eigentlich wo los und was ist gut und was war nicht so gut.
Und wenn über den Osten geredet wird, bei den Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, mit dem Mauerschwein und dieser Ballonfluchtgeschichte, da stehen diese Geschichten von Mauer und Flucht im Vordergrund in den Büchern überhaupt?
Also das war anfangs ein bisschen mein Eindruck und dann dachte ich auch so hoch, alle Bücher haben so überbetont diesen Aspekt des Eingesperrtseins, des Unterdrückten, des Bewachtwerdens sehr, sehr. Eben Todesstreifen, wo Marc aus der DDR fliehen will, das muss er dann tun, indem er einen Jungen, der ihm sehr ähnlich sieht, der aus dem Westen kommt, in den er dem kidnappt. Da spielt das eine Rolle, dann in dem Bilderbuch mit dem Ballon in die Freiheit. Da geht es auch, das ist eine wahre Geschichte, da geht es darum, wie es geglückt ist, mit dem Ballon in die Freiheit zu fliegen, was da nötig war, wie im Verbotenen diese Stoffe besorgt wurden, diese Propangasflaschen, das Material für die Gondel, das war eben alles. Genau, also das erzählen diese Bücher sehr, sehr stark. Und als ich die so durch hatte am Anfang, dachte ich dann, oh weia, also es war ja doch ganz schrecklich in der DDR. Dann dachte ich so, oh Gott, jetzt bin ich ja, ich komme selber aus dem Westen, lese ich das jetzt so oder findet das gar nicht statt? Und ein Glück hat sich das doch noch ein bisschen relativiert dann im späteren Verlauf.
Was ja ein Glück ist, weil früheren DDR-Bewohner, die Ostdeutschen, sind ja doch oft genervt davon, dass diese großen Geschichten erzählt werden, die dramatischen Geschichten, aber die alltäglichen Kämpfe kaum vorkommen, die Freiräume, die sie sich auch geschaffen haben, wenn sie eben nicht geflüchtet sind oder offen gegen den Staat gekämpft haben. Dieser Alltag in der DDR, wie kommt der denn vor?
Also der kommt dann letztlich, wenn man sich doch ganz tief in diese Bücher reinwühlt und ich glaube, ich habe 15 Bücher gelesen zum Schluss, dann merkt man doch, es spielt doch immer mehr rein in diese Bücher und man muss es auch ein bisschen auf sich wirken lassen und auch mal ein bisschen länger eben diese vordergründigen Fluchtgeschichten vielleicht auch mal ein bisschen zur Seite schieben und dann merkt man einfach, wie detailliert die Autoren doch das Lebensgefühl beschrieben haben, angefangen von Begriffen, das fand ich für mich sehr lustig, also das fetzt, macht die Flocke, dass man Mutter und Vater mit Vati und Mutti angeredet wird, wo im Westen Pflichten ja Mama und Papa üblicher war. Und lauter solche Kleinigkeiten, die spülen sich da doch durch. Oder wenn man so merkt, wie war denn diese Sprache in der DDR über den wirtschaftlichen Erfolg, also der sozialistische Wettbewerb ist auf Erfüllung und Übererfüllung der Volkswirtschaft gerichtet. Das ist ja ganz interessant, das nochmal zu lesen und auch zu verstehen, wo fallen wir da vielleicht in so Wortverstrickungen rein? Also wo ist diese im wahrsten Sinne des Wortes Missbegrifflichkeit in der Sprache und wie kann man die auflösen? Ich finde, es gab zwei Bücher, die ich ganz hübsch fand, die dann eben angefangen haben, auch mal aus dem Alltag zu erzählen. Alles nur aus Zuckersand ist davon eins. Das sind zwei Jungs. Der eine hat einen Vater, der beim Zoll arbeitet. Der andere hat Eltern, die ausreisen wollen, zwar auch. Aber man taucht ganz tief in diese Geschichte dieser Zollfamilie ein, also wo der Vater immer vom Staatsfeind spricht und die Mutter versucht, das zu relativieren und die Schwester, die ist genauso in ihrer Pubertät gefangen und der kleine Sohn, der will eben seinen besten Freund behalten, der mit dem er die ganze Zeit tolle Abenteuer erlebt und Zuckersand ist dann die Aufklärung, dass sie beide versuchen, durch den Sand zu wühlen, sodass sie sich irgendwann, falls die Ausreise des Freundes gelingt, dann in Australien zusammen wieder treffen. Das hat mir gut gefallen. Lea Streisand hat ein Buch geschrieben, Hufeland, Ecke, Bötzowstraße. Und das ist wirklich was, da tauchen wir ganz, ganz alltäglich in den DDR-Alltag ein. Die schreibt das konsequent aus Sicht der Zehnjährigen, die sie war und erzählt einfach wirklich, was habe ich gegessen, wie war mein Tag, wen habe ich getroffen, wo hat man gespielt, wie war der Park. Kann man sagen, ist ein bisschen naiv, weil sie durch diese Kinderperspektive wirklich alles gleich erzählt, egal was passiert. Es hat nie so eine Aufregung, es kriegt nie sowas, oh weia. Aber man ist wirklich mittendrin. Das fand ich total schön, weil es eben stellenweise auch gezeigt hat, naja, also da gibt es auch Sachen, die kenne ich natürlich aus dem Westen genauso und da ist auch viel Ähnliches.
Wir hatten letztens hier den Schriftsteller David Wagner zu Gast und der hat nochmal gesagt, dass ja auch die alte BRD zu Ende gegangen sei, 1989, 90, jetzt natürlich nicht so dramatisch wie die DDR, aber auch dort hat sich vieles verändert aus seiner Sicht. Sie haben ja auch schon gesagt, die alte Bundesrepublik kommt eigentlich kaum vor. Also, oder gibt es dann doch Ausnahmen, die davon auch erzählen?
Also ich finde, es gibt zwei Bücher, die müsste man hier ganz konkret erwähnen. Eines ist ein Bilderbuch, Hüben drüben heißt. Das ist das eigentlich perfekte, weil es ein Bilderbuch ist, das auf der einen Seite immer das zeigt, was im Westen war und auf der anderen das im Osten. Also dann aufgehängt wird das an zwei Kindern eben und es wird gesagt, beide lieben Eis, Indianer und Klingelstreicher. Aber was eben unterschiedlich ist, das zeigt sich dann auf den Seiten. Und das fängt so an wie: Wo haben die gewohnt? Was war so typisch? Wie sahen die Wohnungen aus? Wie sahen die Schulranzen aus? Ich habe dann zum Beispiel gelernt, dass das, was im Westen der Pelikan war, ist im Osten der Heiko gewesen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel bis dahin nicht. Aber es holt einen eben auf so einer ganz kleinen, schönen Ebene ab. Für Kinder ein ganz tolles Sachbuch, so eben für Kinder ab 5 Jahren, die können da schon mit anfangen. Für Ältere würde ich sagen, ist das Buch Mein Mauerfall, das ist ein ganz tolles Buch, das ist mit ganz viel Informationen, mit persönlichen Erinnerungen, wirklich Fakten zum Thema, wie sah es in den beiden Deutschlands aus, als es sie noch getrennt gab, wie war der Mauerfall dann wirklich und wie sieht es auch heute noch aus in diesem Deutschland, in dem wir ja doch jetzt zusammenleben. Ganz toll, ganz begeistert, war ich wirklich sehr, sehr angetan.
Wie Sie überhaupt insgesamt begeistert sind von dem, was die Verlage für Kinder- und Jugendbücher jetzt gestemmt haben zu dem Thema?
Ja, unbedingt. Also ich bin wirklich großes, großes Lob und ich empfehle wirklich allen, sich auch diese Bücher zu nehmen und ruhig mehrere zu lesen und zu sagen, okay, was nehme ich davon mit? Und einfach ein bisschen zu sagen, okay, ich bin auch Hessin, ich lebe seit 30 Jahren in Berlin, das geht auch und so sollte das eigentlich überhaupt so sein. Lassen wir uns die Unterschiede wahrnehmen und uns daran erfreuen.
Wendebücher, nennen wir es doch mal so, Wendebücher für Kinder und Jugendliche hier vorgestellt von Kim Kindermann. Und das waren jetzt eine Menge Titel. Die stehen alle auch auf unserer Homepage ganz oben im Moment, deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an Kim Kindermann.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Sandra Konrad und ich empfehle ein schönes Buch von Elke Heidenreich und das heißt Alte Liebe. Es geht um ein Ehepaar, was sehr lange verheiratet ist und dann in den Ruhestand geht und dann total durcheinander kommt im Lebensalltag und muss sich neu finden. Ich empfehle das Buch, weil es einmal lustig geschrieben ist und auch viel aus dem normalen Leben halt aufgegriffen ist, was man immer wieder für sich auch also wiedererkennt, was einem im Alltag so immer wieder fährt, auch als Paar zum Beispiel.
Sandra Konrad liest in Leipzig das Buch Alte Liebe von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. Im Hansa Verlag ist das erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Lyriker Matthias Jeschke, der hat schon einige Bücher veröffentlicht, in deren Titeln das Meer aufleuchtet oder Wesen aus dem Meer, Schippermanns Rausch ist so ein Titel oder Der Fisch ist mein Messer oder auch ein Logbuch der Zuversicht. Das neue Buch von Matthias Jeschke, das hat auch wieder so einen Maritim-Titel, Ich bin der Wal deiner Träume heißt das. Der Kritiker Björn Heyer hat diesen Gedichtband für uns gelesen. Herr Heyer, ist denn Matthias Jeschke da mit diesen Gedichten auf dem Meer oder zum Meer unterwegs? Oder in ganz andere Räume?
Ja, er führt uns mitunter auch auf den Ozean, teilweise sogar unter die Wasseroberfläche an Strände. Aber insgesamt ist der Band doch von globaler Natur. Also er führt uns in die USA, nach Italien, nach England. Was mich doch am meisten fasziniert an diesem Band, sind gar nicht mal unbedingt die realen Orte, von denen die Gedichte meistens auch sozusagen losgehen und sich dann in verschiedene Sphären hineinschreiben. Was mich fasziniert, sind die Gedichte, die tatsächlich so eine Art Gedankenreise widerspiegeln. Ich lese auch mal kurz aus einem Gedicht etwas vor. Wir haben ein lyrisches Ich, das sitzt auf einem Balkon, guckt nachts in den Himmel und da heißt es, die Sterne stehen günstig bei ihrem Jahrtausende alten Licht, folge ich meiner Lektürespur und je länger ich hier sitze und lese, desto mehr habe ich das Gefühl, mich vorwärts zu bewegen. Auf meinem Stuhl. Also das heißt, das lyrische Ich bewegt sich gar nicht und denkt sich so von diesem Ort weg. Es gleitet durch den Garten in das Land im Süden und endet mit dem letzten Vers im weit entfernten, weiten Meer. Das ist eben eine Poetik der Entgrenzung, die eben auch den geografischen Raum wirklich überschreiten kann.
Und bei dem Beispiel, das Sie gerade vorgelesen haben, also diesen wenigen Versen, hatte ich den Eindruck, also es wird erstmal mit einer sehr zugänglichen Sprache offenbar gearbeitet, keine komplizierten Begrifflichkeiten drin und auch mit freien Formen, so wie es klang.
So ist es. Also dieser Band offenbart eine große stilistische Varianz, was mir sehr gut gefällt. Also es gibt Texte, die sind in Zweizeilern geordnet, die sind dann sehr, sehr sprunghaft, sehr assoziativ. Da springt man von einem Schiff zum Beispiel auf schwebende Kirchenbänke hin zu einem Tinnitus, also sehr umwegig und kurios. Und es gibt eben, das eben zitierte Gedicht gehört sicherlich dazu, Abbreviaturen, die so Schnappschüsse aus dem Alltag sind. Ja, also da wird vom Büroleben erzählt oder vom Spaziergang durch den Wald. Und die sind in der Tat in einem ganz einfachen Sprachduktus gehalten, der sehr auch der mündlichen Sprache ähnlich ist. Also das ist wie so ein kurzes Notat in so einem Tagebuch auch, das sehr in freien Versen, freien Rhythmen und so geschrieben ist. Also ein Buch, das wirklich so auch dem Leben tatsächlich entspricht, in der Wortwahl, in der Metaphorik und so weiter.
Und das Reisen oder auch das Gedankenreisen, über das Sie am Anfang gesprochen haben, ist das so das Motiv, das den Band zusammenhält? Oder gibt es da noch andere Motive, Ideen, die was Verbindendes schaffen?
Sie haben tatsächlich schon ein sehr wichtiges Wort eben gebraucht, zusammenhalten. Das Reisen ist ein Motiv, das tatsächlich sich durch ganz viele Poeme durchzieht. Es gibt aber weitere sehr tragende Motive. Zum Beispiel wird eine bestimmte Garnart erwähnt. Es wird der Honig immer wieder erwähnt und vor allem die Pilze. Die Pilze sind sehr verbunden mit Matthias Jeschkes Kindheit. Er ist 1963 in Lüneburg geboren, war oft mit seinem Vater offenbar unterwegs beim Pilzesammeln. Und das hat natürlich auch letztendlich eine ethische oder sogar auch eine gesellschaftliche Aussage, die in diesen Motiven zum Tragen kommt. All diese Motive, also der Honig, die Pilze, die so ein Netzwerk ja unterhalb der Erdoberfläche bilden, die haben etwas Vernetzendes, etwas, wie Sie auch gesagt haben, etwas Zusammenhaltendes.
Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, da gibt es auch so eine ethische Ebene, das Buch hat auch, Botschaft wäre jetzt das falsche Wort, aber es zeigt auch eine ethische Haltung, die auch in diesen Gedichten transportiert werden soll.
Ja, ganz stark. Ich finde diesen Band so wunderbar, weil er im Prinzip zeigt, wie Ästhetik, also Machart, Schreibart, Design, wie unmittelbar Ästhetik mit der Ethik verknüpft ist. Denn was seine Gedichte allesamt im Sinn haben, ist letztendlich Gemeinschaft zu stiften. Also er spricht vom lauschend zueinanderfindenden Wir Oder er sagt in einem Text, und was hilft, auch bei Dunkelheit, ist in Augen geblickt zu haben, die dich sehen. Also Gedichte als einen Modus, in dem Empathie möglich wird. Und das kann natürlich ein poetischer Text noch viel verdichteter, stärker als die Prosa. Wissen Sie, ein Gedicht, das hat ja immer eine Naherfahrung, das hat was Immersives, das zieht uns hinein und konfrontiert uns unmittelbar mit dem anderen. Und das will eigentlich Matthias Jeschke auch erzeugen. Er will zeigen, dass in dem Gedicht eigentlich ein Raum des Dialogs ist, ein Raum des Aufeinandertreffens, wo zwei Gedankenwelten, zwei Bewusstseine, zwei Ichs sozusagen, das Ich des Lesers und des Produzenten, aber auch verschiedener Figuren und Personen im Text aufeinandertreffen. Und die Pilze sind natürlich dafür ein sehr gutes Bild, weil sie eben genau auch diesen Netzwerkgedanken transportieren.
Das heißt, das Gemeinschaftliche, was er hier aufruft, was Matthias Jeschke aufruft, ist nichts, was andere ausschließen würde. Das ist ja der Verdacht oder ja, die Sorge, die einen heute oft beschleicht.
Überhaupt nicht. Es gibt einen Text, ich hatte am Anfang erwähnt, wir können auch mal tauchen in diesem Band. Wir gehen quasi mal unter die Wasseroberfläche. Und in diesem Text bewegt man sich so am Meeresgrund. Und da heißt es, wir schwimmen vorbei, subnational miteinander verbunden. Und in diesem Text wird auch erwähnt, dass quasi die einzelnen Nationen ihre Territorien durch Flaggen auf dem Meeresgrund markieren. Und wenn nun jetzt das lyrische Ich sagt, wir schwimmen vorbei, miteinander verbunden, dann ist das natürlich eine ganz klare Gegenposition zu einer Politik, die ausschließt, die marginalisiert, die Welt aufteilen will. Sondern wenn man es pathetisch sagen will, ist hier schon dieser Gedanke der Brüderlichkeit und der Menschheitsgesellschaft in verschiedenen Texten angelegt und das ist durchaus politisch zu verstehen.
In dem Gedichtband Ich bin der Wal deiner Träume, Gedichte von Matthias Jeschke mit Tuschezeichnungen von Anja Sedler im Limbus Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Björn Heyer.